Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er bewegt sich seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Wissenschaft, Industrie und Gesundheitspolitik. Dort, wo medizinischer Fortschritt entsteht und globale Abhängigkeiten sichtbar werden. Wir sprechen über aktuelle Forschung, den Einsatz von künstlicher Intelligenz, über Europas Stärken und Schwächen im globalen Wettbewerb, insbesondere was die Pharmaindustrien anbetrifft, und darüber, wie gut wir für die medizinischen Herausforderungen der Zukunft aufgestellt sind. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Jochen Maas. Herzlich willkommen, lieber Jochen Maas.
Ganz herzlichen Dank, Herr Nareike, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ich bin total gespannt, weil es nicht mein Home-Turf ist, wie man so schön sagt. Und ich bin wahnsinnig neugierig. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir damit beginnen, dass Sie unseren Zuhörern einfach mal kurz schildern, was Sie im Moment besonders umtreibt, in welchem Bereich Sie auch tätig sind. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein.
Also im Moment treiben mich zwei Sachen um. Eine, wie soll ich sagen, nationale und eine internationale. Die nationale ist die Tatsache, dass wir es in Deutschland, speziell in Deutschland, ein bisschen auch in Europa, dass die Translation aus der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung und dann in die Innovation nicht so funktioniert wie in anderen Ländern, wie in China oder wie in den USA. Das ist das nationale Problem. Das internationale Problem im Moment ist, glaube ich, wie bei allen, egal aus welcher Branche, Donald Trump mit seinen jetzt Ankündigungen, vor allem für den Pharmabereich, die eben am Ende in zweierlei Hinsicht auch für europäische Patienten bedeutsam sein werden. Zum einen, was die Preispolitik angeht, dass vielleicht innovative Arzneimittel überwiegend in den USA zugelassen werden und nicht in Europa. Und zum Zweiten, dass er einen Gesundheitsminister eingesetzt hat, der schlicht und ergreifend wissenschaftliche Tatsachen negiert. Und das kann eigentlich nicht sein.
Oh, okay, das ist, ich glaube, wir haben alle von Kennedy ist sein Name, nicht wahr? Auf den kommen wir, glaube ich, vielleicht später nochmal kurz zu sprechen. Gehen wir mal von dem ersten Punkt aus, der Sie umtreibt, und versuchen wir das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Die medizinische Forschung heute findet nicht mehr in Deutschland statt, oder doch?
Die medizinische Forschung findet in Deutschland statt. Deutschland ist auch nach wie vor hervorragend, wenn es um Publikationen, Patente etc. geht. Was in Deutschland das große Problem ist, ist die Überführung der Grundlagenforschung in die Anwendung. Viele, auch akademische Kollegen, denken immer, am Ende ein Paper in Nature. Nature ist die bekannteste oder der Adelstitel für einen Wissenschaftler, wenn er dort publizieren darf. Viele akademische Forscher denken, ein Nature Paper wäre eine Innovation. Weit gefehlt. Ein Nature Paper ist ein Erkenntnisgewinn. Aber um einen Erkenntnisgewinn in eine Innovation zu überführen, braucht es ein Produkt, das am Ende beim Patienten ankommt. Und ein Paper kommt nicht beim Patienten an. Da muss dann noch vieles hinterher passieren, um beim Patienten anzukommen. Und ich gebe Ihnen ein für mich ganz klassisches Beispiel einer modernen in der modernen Wissenschaft. Wir sind in Deutschland, was die Grundlagenforschung im Bereich Gentherapie angeht, eine der großen Zukunftsfelder, Weltspitze. Wir sind mindestens genauso gut wie USA und wie China, eher besser im Bereich Gentherapie. Und wenn es in die Anwendung geht, wenn also die ersten Gentherapien am Patienten erprobt werden, dann gibt es im Moment über 170 klinische Studien und da finden 94,4% in USA und China statt. Das ist der Punkt, dass diese Translation in anderen Ländern besser funktioniert als bei uns. Und das erste Beispiel davon, das hat jeder irgendwo im Hinterkopf, war damals der MP3-Player. Und das ist eine deutsche Krankheit.
Lass uns da reingehen, weil es wirklich spannend ist und für viele Menschen auch gar nicht so wirklich greifbar, weil wir da natürlich nicht in der Materie drinne sind. Mhm. Ich versuche es nochmal mit meinen Worten nochmal aufzugreifen. Nature, sagen Sie, ist das im Grunde der Goldstandard der Publikation für medizinische Forschung.
Ja.
Und das ist aber tatsächlich nur die Forschung, ist noch nicht die Anwendung in der Praxis.
Genau.
Jetzt sagen Sie, 94% der erfolgreichen medizinischen Forschung findet hier statt. Mhm. Umsetzung erfolgt aber nicht hier, weil wir dann diese Anwendung auch in der Testphase nicht machen.
Ja.
Warum? Ja. Warum machen wir das nicht?
Wir haben Beispiel, ich gebe nur das Beispiel der klinischen Studien, weil ich mich da vorher ja drauf bezogen habe. Deutschland war über Jahrzehnte lang Nummer 2, was klinische Studien angeht, weltweit. Die USA war immer unanholbar, Nummer 2 war immer Deutschland. Und dann kamen viele andere Länder, UK, Europa, Spanien, China etc.
Was ist eine klinische Studie?
Nur, dass wir das richtig verstehen. Eine klinische Studie ist die Anwendung eines neuen Prinzips, eines potenziellen neuen Medikamentes am Patienten. Da gibt es verschiedene Stadien, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ganz vereinfacht gesagt, Phase 1, gesunde Freiwillige, wird es gut vertragen etc. Phase 2, erstmals mit mit dem Medikament am Patienten, und Phase 3 dann ganz breite Anwendung mit niedergelassenen Ärzten etc., nicht nur im klinischen Umfeld. Und diese klinischen Studien, da war Deutschland Vizeweltmeister über Jahrzehnte. In der Zwischenzeit sind wir runtergerutscht auf Position 7. Spanien ist an uns vorbeigezogen, UK ist an uns vorbeigezogen, Frankreich, China. Warum? Weil wir in Deutschland, wenn Sie eine klinische Studie beantragen, 54 Ethikkommissionen und 17 Datenschutzbeauftragte hat.
Sind das reale Zahlen?
Das sind reale Zahlen. 54 Ethikkommissionen und 17 Datenschutzbeauftragte, und versuchen Sie da mal eine nationale Studie durchzubringen. Sie müssen mit jedem extra reden. Und das muss ich jetzt tatsächlich auch sagen, steht im neuen Koalitionsvertrag drin, dass sich das ändern muss. Also man ist im Moment tatsächlich dabei, Standardverträge zu entwerfen, die Datenschutzrichtlinien zumindest so zu machen, dass sie nicht föderal völlig unterschiedlich sind. Letztendlich unterliegen wir alle der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und last but not least auch die Ethikkommissionen so zu briefen, dass es eben wenige gibt und keine 54. Und das Beispiel für Deutschland ist Spanien. Spanien hat ja ein ähnliches föderales System wie Deutschland. Also Galicien ist anders als Katalonien etc. Die haben Einheitsverträge eingeführt, haben die ganzen Prozesse vereinheitlicht und sind schlagartig an Deutschland vorbeigezogen. Und diese Ansätze, man spricht ja immer von den berühmten Rahmenbedingungen, die brauchen wir unbedingt auch.
Und wenn ich das richtig verstehe, wird natürlich ohne eine klinische Studie in diesen drei Phasen ein Medikament niemals kaufbar sein, in Anführungsstrichen.
Nein.
Und das hört sich aber doch schon sehr danach an, dass wir übertöten an der einen oder anderen Stelle.
Gerade bei den ganzen, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte nicht die Standards, die für klinische Studien gelten, ändern. Also ich möchte auch das Embryonenschutzgesetz nicht ändern oder sowas. Das ist völlig okay, dass wir das so machen. Wir müssen nur von der Bürokratie wegkommen. Die Bürokratie, die dahinter steckt, dass ich, wie viele Leute damit beschäftigen, dass ich, wie viele Genehmigungen brauche etc. Also es gibt eine schöne Zahl vom Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, wie lange es dauert, wenn man eine Genehmigung stellt, um eine klinische Studie zu machen in Deutschland und beispielsweise in Frankreich. In Frankreich dauert es 38 Tage, in Deutschland 285. Da können Sie sich überlegen, wo eine große Firma hingeht, wenn sie so eine Studie machen will.
Nun, das ist ja ganz spannend, weil, wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Man hört natürlich immer wieder auch so Fragmente. Es ist ja total spannend, dass man das jetzt auch mal wirklich an den Praxisbeispielen nennt. Und ich versuche das nochmal in die Wirtschaft auch umzusetzen, weil Punkt und Fakt ist, wenn wir in der Forschung gut sind, ist es toll, weil das der Ausgang von allem ist. Wenn wir aber es dann nie in die Anwendung bringen, werden wir damit ja kein Geld verdienen.
Nee, dann geben wir sehr viel Forschungsgelder aus, ohne am Ende einen Benefit davon zu haben.
Habe ich richtig verstanden? Also die Wertschöpfung reißt irgendwann ab,
ja.
Und die Skalierung oder die Mat- Dematerialisierung dieser Erkenntnisse, wo wir wirklich Weltklasse sind, wie Sie sagen, haben wir eigentlich dann im Endeffekt nicht mehr viel davon.
Na ja, also wenn dann letztendlich die ganzen Medikamente in China oder in USA etc. zugelassen werden, wenn dann die entsprechenden Firmen in USA etc. sitzen, dann fallen natürlich die Gewinne auch dort an. Das heißt, der Benefit am Ende. Und dann fallen auch solche Sachen wie, ich weiß ja nicht, Gewerbesteuer etc. eben auch nicht in Deutschland an. Und dann leiden wieder die Hallenbäder in den Städten. Also das hängt schon tatsächlich alles zusammen.
Und wenn wir im medizinischen Bereich bleiben, hängt das natürlich auch damit zusammen, dass wir dann im Grunde, ich verkürze es jetzt ein bisschen, die Medikamente, die wir maßgeblich erforscht haben, woanders produziert, verkauft werden, wir die natürlich dann nicht mehr bei uns haben und dann auch auf den Import dieser angewiesen sind.
Ja, klar, logisch.
So, da schließt sich da wieder der Kreis zum Hustensaft von den Kindern und zu anderen Themen.
Ja, und das ist, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die sogenannten Generika, also die Arzneimittel, die schon jahrelang auf dem Markt sind, die aus dem Patent gelaufen sind, die in Anführungszeichen fast nichts mehr kosten, also die Aspirins und Paracetamols dieser Welt. Die wurden aus reinen Kostengründen, was die Produktion angeht, ja vor allem nach Südostasien verlagert, weil es da wirklich auf jeden Cent letztendlich ankommt. Und dann ist nun Zweites passiert, in Südostasien hat es auch noch eine Konzentration gegeben. Da haben dann bestimmte Vorstufen nicht 5 Firmen hergestellt, sondern am Ende nur noch eine. Und wenn es in dieser einen Firma gebrannt hat, dann gab es die Vorstufe nicht mehr und dann gab es kein Piperacillin in ganz Europa mehr. Und deswegen, da ist die Politik auch aufgewacht. Ich persönlich halte es aber für blauäugig zu denken, wir würden diese Generika-Produktion wieder nach Europa zurückbekommen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber, und das ist mein wichtigster Punkt, wir müssen aufpassen, dass uns dasselbe nicht wieder passiert mit den innovativen Arzneimitteln. Also die innovativen Arzneimittel, die heute noch patentgeschützt sind, da werden immer noch 80% in Europa produziert. Wenn wir da aber auch wieder den Fehler machen, nur auf die Kosten zu gucken, auf nichts anderes, nur auf die Kosten, dann laufen wir vielleicht bei den innovativen Arzneimitteln in 5-6 Jahren in genau das gleiche Problem wie bei den Generika. Und glauben Sie nicht, dass die Chinesen nicht genauso gut innovative Arzneimittel herstellen können wie die Deutschen. Also diese Arroganz, das können die nicht, die können wir uns schon lange nicht mehr leisten. Und deswegen im Moment Hauptaugenmerk, gebt die innovativen Arzneimittel nicht auch noch nach draußen und seid euch bewusst, dass in Gottes Namen Lieferfähigkeit halt ein paar Cent kostet. Es sind wirklich nur Cent.
Guter Appell, wichtiger Appell, um das zu verstehen, wer denn da an den Entscheidungshebeln sitzt. Mit welchen politischen Gewerken hat man es denn da zu tun? Ist es das Gesundheitsministerium? Ist es das Wirtschaftsministerium? Ist es vielleicht sogar das Außenministerium? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ein wunderschönes Stichwort. Und zwar deswegen, weil der große Unterschied in USA und in Europa ist tatsächlich, dass wir in Europa mindestens 3 Ansprechpartner haben. Ansprechpartner 1, BMG. Ansprechpartner 2, BMFTR. Ansprechpartner 3, Wirtschaftsministerium. Manchmal auch noch Außenministerium, aber das ist geringfügig. Aber wir haben mindestens 3 Ansprechpartner.
Also BMG ist Gesundheitsministerium.
Gesundheitsministerium, Forschungsministerium und Wirtschaftsministerium. In USA wird es gemanagt über sogenannte Agenturen. Das heißt, da hat auch ein Start-up, das jetzt am Ende ein neues Medikament zumindest in die klinische Prüfung bringen will, einen Ansprechpartner und nicht 3. Und bei uns, das ist auch so ein Bürokratiemonster. Da hat man jetzt versucht, in Deutschland tatsächlich auch so eine Agentur zu gründen. Das ist die Agentur für Sprunginnovationen. Die ist gegründet, heißt Sprint, mit D hinten, Sprint. Und die ist sehr wirkungsvoll. Also ich habe neulich einen Vortrag dieses Instituts gehört und die haben es tatsächlich geschafft. Die haben natürlich auch KPIs. Und eine ihrer KPIs ist der Eingang eines Antrags auf Förderung, finanzielle Unterstützung, bis zur Auszahlung des Geldes. Und die haben auch angefangen mit Hunderten von Tagen. Die sind in der Zwischenzeit bei einem KPI von 12 Tagen. In Deutschland 12 Tage von einem Antrag bis zur Auszahlung des Geldes ist doch fast undenkbar.
Das wäre
mal eine Geschwindigkeit, die wir brauchen.
Das wäre fast was für die Tagesschau, würde ich sagen.
Ja.
Und das jetzt auch den Zuhörern erklären, KPI ist ein Key Performance Indicator, ja, also quasi eine Messgröße, an der man sich orientieren soll, ja, um das ist quasi ein Ziel, was man erreicht. Genau. Und wenn man das erreicht hat, ist man gut.
Ja.
Und diese 12 Tage waren, das ist das Ziel tatsächlich von dieser Agentur?
Ich weiß nicht, was ihr Ziel war. Das Ziel ist natürlich so kurz wie möglich.
Ja.
Aber ich war völlig baff über diese 12 Tage. Das hätte ich Deutschland nicht zugetraut.
Nee, da bin ich voll bei Ihnen. Ich freue mich immer, wenn ich grundoptimistisch bin. Und wenn ich dann so optimistische Beispiele höre, freue ich mich tatsächlich auch wirklich wie ein kleines Kind, weil ich weiß, wir können was.
Ja.
Und auch wenn ich höre, dass knapp 95% aller Forschungen auch hier stattfinden, dann haben wir ja schon mal den wichtigsten Teil eigentlich noch bei uns. Wissen Sie, das ist so unverständlich.
Nicht falsch verstehen. Die Forschung jetzt um auf mein vorheriges Beispiel zurückzukommen von der Gentechnologie, die findet ungefähr gleich statt in USA, China und Deutschland. Also jeder ungefähr 33, 35.
Aber wir haben noch was.
Aber die Klinik ist dann eben nicht mehr in Deutschland, sondern da kommen die 94% dann her. Aber wir haben noch was. Wir haben das Asset. Wir haben auch die Köpfe. Also ich versuche der Politik immer klar zu machen, Leute, Biotechnologie ist der Wirtschaftszweig, der Deutschland aus dem wirtschaftlichen Tief holen kann. Warum? Aus 5 Gründen. Erstens, wir brauchen keine Milliardensubventionen. Lilly investiert 2,3 Milliarden in Rheinland-Pfalz ohne eine einzige Subvention. Zweitens, wir brauchen keine natürlichen Rohstoffe, wir brauchen keine seltenen Erden oder sonst irgendwas. Drittens, was viele Leute nicht wissen, die Biotechnologie ist relativ energiesparsam. Mit anderen Worten, der CO2-Verbrauch pro Euro Wertschöpfungskette ist mit am geringsten. Wir sind keine Chemie. Viertens, wir haben noch Grundlagenforschung, die richtigen Köpfe in Deutschland. Und fünftens, wir bieten extrem hochwertige Arbeitsplätze. Und was mich so ein bisschen umtreibt, ist, die Politik redet über Stahl und Autos. Etwas mehr über Biotechnologie zu reden, täte uns in die Zukunft blickend gut.
Nun, Herr Maas, wir sind ja quasi unter uns. Kann das was mit Lobbyarbeit zu tun haben?
Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass ungeheuer viele Arbeitsplätze im Bereich Automobilindustrie tatsächlich auf dem Spiel stehen. Auf der anderen Seite müssen wir im Kopf haben, in Gesamtdeutschland, die Gesundheitsindustrie, die Gesundheitswirtschaft insgesamt hat mehr Arbeitskräfte als die Automobilindustrie. Also und ich persönlich glaube eben, dass es zukunftsgerichtet da ist, weil ich bin jetzt überhaupt kein Experte, was Autos etc. angeht, aber ich habe zumindest tagesschaumäßig informiert meine Zweifel, dass wir in der Elektromobilität den Anschluss an China noch finden und die Elektromobilität wird die Zukunft sein, da bin ich sicher.
Ich glaube, da gibt es tatsächlich keine zwei Meinungen.
Mhm.
Was ich besonders spannend finde, ist natürlich, dass wir auch alle permanent über den demografischen Wandel sprechen in Deutschland.
Ja.
Das bedeutet, spätestens da müsste man eigentlich verstehen, dass alles, was mit Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Pflege, alles, was diesen Bereich umfasst, eine absolute Zukunftsbranche
ist. Ja, absolut. Und was wir erstreben sollten, ich bin immer so ein bisschen zögerlich, was diese Longevity-Diskussion angeht. Also muss ich, das ist schon eher eine philosophische Frage, wollen wir wirklich 500 Jahre alt werden? Und aber was wir als Ziel haben müssen, ist gar nicht unbedingt alt werden. Das Ziel muss sein, gesund alt zu werden. Das heißt, Sie können 80, 90, 95 Jahre werden und bleiben gesund. Weil wenn man unser Gesundheitssystem anguckt, am teuersten sind die letzten 3 Lebensjahre der Menschen.
Das ist in der Tat so. Ich habe da wirklich eine brutal interessante Geschichte mal gelesen, dass wir 90% der Gesundheitsausgaben unseres kompletten Lebens,
ja,
also von der Wiege bis zur Bahre, haben wir in den letzten 6 Monaten,
ja,
glaube ich.
Das ist ja
ein absoluter Wahnsinn.
Ja. Und das Zweite.
Man weiß halt nur nicht, wann die letzten 6 Monate sind, sonst könnten wir das verhindern. Ne?
Also. Und das Zweite, auch für mich eine ganz, ganz interessante Zahl ist, wenn man unsere gesamten Gesundheitskosten anschaut, geben wir wir über 80% für Therapie aus und nur 10% für Prävention. Eigentlich müsste es andersrum sein.
Das ist, da gibt es natürlich Parallelen auch beispielsweise zu Bildung oder so. Man sagt ja immer, jeden Euro, den ich in Bildung stecke, den spare ich dreimal auf dem Weg später ein. Das ist schon verrückt, dass man das irgendwie so wenig erkennt oder erkennen werden es wahrscheinlich sehr viele Menschen, aber dass man dann auch die Umsetzung, dass man da so behäbig und so schwierig ist.
Ja, und es sind natürlich auch unterschiedliche Zeithorizonte. Also ich habe ja jahrelang eine Forschungs- und Entwicklungsgruppe geleitet. Und wenn ich bei uns in der Geschäftsführung saß, dann gibt's natürlich auch den CFO. Aber der CFO ist interessiert an den nächsten Quartalszahlen. Wenn Sie Pharmaforschung machen, sind Sie interessiert an den Quartalszahlen 2035, weil die Wertschöpfungsketten bei uns sind 10 bis 15 Jahre lang. Und die Forschung steht halt ganz am Anfang. Und dann einem CFO, der an den nächsten Quartalszahlen interessiert ist, zu erklären, warum wir jetzt unbedingt in ein spezifisches Equipment oder sonst was investieren sollen, das sich aber vielleicht erst in 15 Jahren auszahlt, ist manchmal eine harte Diskussion.
Ich kann es mir bildlich vorstellen. Dazu muss man dann auch nochmal erklären, dass ein CFO natürlich nicht nur selbst für sich daran interessiert ist, sondern weil er natürlich in aller Regel seinen Shareholdern, Aktionären sagen muss, pass auf, wir sind hier auf einem richtig guten Weg und jetzt in 3 Monaten haben wir das schon gemacht. Ja. Ich glaube, das ist natürlich langfristige Ziele mit kurzfristigen Schritten zu erreichen, ist total schwierig und drückt eigentlich auch schon einen interessanten Spannungsbogen aus, den man da so hat. Verraten Sie mir doch mal, ich habe ja auch Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister immer, ich fand es zumindest gut, dass ein Arzt Gesundheitsminister wird. Das hatten wir damals schon mal mit Herrn Rösler, wenn Sie sich erinnern. Der war allerdings kein Gesundheitsminister. Ich glaube, der war auch Wirtschaftsminister. Also wir hatten dann. Aber das war so spannend, dass jemand, der irgendwie Arzt ist, aber kein Gesundheitsminister wird.
Er war Wirtschaftsminister und ein anderer FDPler war Gesundheitsminister. Jetzt weiß ich aber, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Das ist aber schon eine ganze
Zeit. Das ist eine ganze Zeit her. Also ich habe mich total gefreut, dass jemand, der aus dem Fach kommt, dieses Ministerium leitet und lenkt. Und der muss doch diese Dinge kennen. Also
eigentlich schon, ja.
Aber dann wird sehr oft zwischen Erkenntnis und Handlung gibt es dann oftmals Schwierigkeiten, weil es ist auch so kompliziert, dass man das auch schwierig umsetzen kann.
Es sind zwei Sachen. Zum einen, es ist komplex, aber es sollte nicht kompliziert sein. Die zwei Ausdrücke muss man meines Erachtens sehr deutlich trennen. Komplexität ist nichts Schlimmes. Das Leben ist komplex. Die Biologie ist in Gottes Namen komplex. Da kommen wir auch nicht umhin. Wir sollten sie nur nicht kompliziert machen. Und die Politik macht es manchmal kompliziert. Da kommt ein ähnlicher Aspekt auch zum Tragen, den ich gerade mit den Zeithorizonten schon mal angesehen habe, weil Politiker in Legislaturperioden denken. Und eben nicht in Zeiträumen von F&E oder von einer Wertschöpfungskette, die 10 bis 15 Jahre lang ist. Nach 4 Jahren muss ich wiedergewählt werden. Und dann eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, ist relativ schwer. Und in Deutschland noch schwerer, weil ja im Prinzip immer irgendwo in irgendeinem Bundesland irgendeine Wahl ist, die dann abends wieder vertreten werden muss in der Politiker-Elefantenrunde etc. Also aus diesem Dauerwahlkampf kommen Politiker ungeheuer schwer raus. Nichtsdestotrotz fand ich es auch gut, dass ein Arzt und auch Wissenschaftler tatsächlich das Ministerium geleitet hat. Wie er es geleitet hat, ist natürlich auch ein riesen Verwaltungsaufwand. Er hatte ja über 1000 Mitarbeiter etc. Das kann ich nicht beurteilen. Aber von seinem Background her, finde ich, war es schon gut, dort so jemanden einzusetzen.
Verstehe. Nun, und Politiker nicht nur in Legislaturperioden, wie Sie sagten, auch in Landtags- und Kommunalwahlen und natürlich auch im Politbarometer, kommt auch noch dazu.
Oder alle 2 Wochen.
Und das kann natürlich dann in the long run auch wirklich nur schwierig gut gehen. Es ist ein total spannendes Feld. Ich will es versuchen, nochmal zusammenzufassen und auch, dass wir den Hörern nochmal sagen, auch ganz deutlich sagen, wir sind Freunde von allen Industrien, die in Deutschland beheimatet sind.
wir scheinen ein bisschen an der Pharma- und Biotechnologie vorbei zu regieren und das vorbei zu schauen, hat aber die wahnsinnigen Vorteile, die Sie gerade so eindrücklich auch geschildert haben, weil diese fünf Vorteile, die Sie genannt haben, nun, das muss ja ein Primat verstehen, also dass das wirklich etwas ist, was alle momentanen Befindlichkeiten auch so ein bisschen abholt. Mhm. Und das finde ich schon auch sehr spannend. Und sehen Sie, können Sie mir einen Hoffnungsschimmer geben, dass es Projekte gibt, die genau in diese Richtung gehen?
Ich gebe Ihnen einen Hoffnungsschimmer, und das ist der, dass die aktuell arbeitende Koalition, glaube ich, die Zeichen der Zeit erkannt hat. Die aktuelle Koalition hat ja 5 oder 6 Forschungsfelder identifiziert, in die man intensiv reingehen will. Da gehört KI dazu, da gehört nach wie vor Mobilität dazu, da gehört aber auch Biotechnologie dazu. Das ist schon mal ein sehr großer Hoffnungsschimmer. Und die Bundesforschungsministerin, also die Dorothea Bär, hat es auch zu einem Asset in ihrem Haus gemacht. Also ich glaube, die Politik ist aufgewacht. Aber da muss man dann auch wieder sagen, es reicht nicht, irgendwas auf dem Papier festzulegen, sondern ein ehemaliger Chef von mir hat mal gesagt, Implementation is the key. Die Umsetzung macht's. Und nur auf dem Papier hilft's uns nichts. Wir müssen es so schnell wie möglich umsetzen. Und da vielleicht noch ein Abschlusssatz, was mich auch sehr positiv stimmt, weil wir mit der Gentherapie angefangen haben. Deutschland hat es geschafft, in einer Kollaboration zwischen Charité, Bayer, also Akademie und Privatwirtschaft und dem Berlin Institute of Health, also auch nochmal Akademie, ein Zentrum zu schaffen für Zell- und Gentherapie, das jetzt in Berlin gebaut wird. Und wir haben lange gekämpft mit der Politik, ob das in Deutschland machbar ist etc. Aber diese konzertierte Aktion zwischen der angewandten Forschung Bayer und zwischen der akademischen Forschung Charité, die trägt erste Früchte. Und so müssen wir weitermachen. Nicht nur im Feld der Gentherapie, sondern in vielen anderen Feldern auch.
Und haben Sie auch Hoffnung? Tolles Beispiel. Vielen Dank, dass Sie uns diese Hoffnung auch geben und mitgeben. Gibt es auch Anhaltspunkte dafür, dass wir die Köpfe weiter behalten? Weil ich habe auch immer ein bisschen die Befürchtung, dass die Köpfe so ein bisschen dann auch abwandern, weil es eben woanders gemacht werden kann.
Das sieht im Moment gut aus. Warum sieht es gut aus? Wegen Donald Trump. Es will niemand mehr nach USA. Und früher haben wir ja vor allem nach USA die besten Köpfe verloren. Es gibt sogar einen Trend, dass amerikanische Wissenschaftler nach Europa wollen. Das heißt noch lange nicht, dass sie nach Deutschland wollen. Da gibt's auch Sprachbarriere noch etc. Also UK ist schon auch sehr beliebt. Aber wir sehen also tatsächlich eine Chance, einen Brain Drain, den wir über Jahrzehnte hatten, im Moment in einen Brain Gain umzuwandeln. Und das wäre schon mal sehr positiv.
Und Sie wissen auch, dass da Menschen dran arbeiten, aktiv.
Ja. Also Max Planck beispielsweise hat ein offizielles Programm dafür und andere Organisationen auch.
Perfekt. Dann haben wir heute eine Zukunftsbranche kennengelernt, die zwar jeder irgendwie kennt, aber noch nicht weiß, wie wichtig sie wirklich werden kann.
Ja.
Wir haben ganz bewusst nicht mehr über den Gesundheitsminister der USA gesprochen, weil wir, glaube ich, gerade so einen optimistischen Zungenschlag bekommen haben.
Ja.
Den sollten wir uns beibehalten.
Ja.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns dieses für viele fremde Segment ein bisschen näher gebracht haben. Sehr verständlich, ich habe eine Menge gelernt. Das freut mich und danke für Ihre Zeit.
Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Dankeschön.
Eine Produktion von 4professionell.